So, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Auf dem Herweg fiel mir ein, dass ich schon mal eingeladen war zum IMI-Kongress, aber nicht kommen konnte, weil ich im Ausland an einer Konferenz für die Stiftung teilnehmen musste. Als ich wieder zurückkam und im Internet mal guckte, hatte jemand, den ich nicht kannte, einen Bericht über diesen Kongress geschrieben und schrieb da, was ich alles gesagt habe. Das fand ich interessant, wie man als Nichtanwesender zitiert wird. Also der hatte dann irgendwie einen Bericht geschrieben und sich nicht damit befasst, dass hier irgendjemand anders den zweiten Platz eingenommen hatte. Also heute bin ich tatsächlich da. Das Thema hat sich ja schon gewandelt. Also als Jürgen und ich vor langer Zeit darüber gesprochen haben, was denn die Stoßrichtung sein sollte, war das Thema neue Blockbildung und die transatlantischen Freihandelsabkommen. So, jetzt heißt das Thema Trump und die Zukunft der transatlantischen Beziehungen. Der erste Punkt ist, das habe ich im Sommer schon vielen Linken in Diskussion gesagt, wenn der Trump gewählt wird, werden die Freihandelsabkommen aus Sicht der Vereinigten Staaten erstmal suspendiert. Haben alle gesagt, das glauben wir nicht. Der Punkt ist, wenn man America First machen will, dann muss man den Freihandel ausschalten. Das ist eine alte Sache, das kann man also als marxistisch gebildeter Mensch schon in verschiedenen marxischen Texten aus dem 19. Jahrhundert nachlesen. Es sind immer die für den Freihandel, die sozusagen die Exportkraft und das höchste technische Niveau haben. Und diejenigen, die eine nachholende industrielle Entwicklung haben wollen, die brauchen den Protektionismus, also Schutzzölle, um hinter diesen Schutzzöllen ihre eigene Industrie aufzubauen. Jetzt sind die USA natürlich nach wie vor die größte Volkswirtschaft der Welt, aber im Zuge der Globalisierung, die, was verschiedene Regierungsentscheidungen in den Vereinigten Staaten anbetraf, ja unter Präsident Bill Clinton in den 90er Jahren eröffnet wurde, hat man ja praktisch ein System, die amerikanischen Großkonzerne haben sozusagen ihre Verwaltung und ihr Management und die Entwicklungsabteilung alle in den USA und da, wo ihr arbeitet wird, also mit Händen noch irgendwas produziert werden muss, das ist im Ausland, in Mexiko, in China und so weiter und so fort, mit dem Ergebnis, dass es also diesen Rust Belt gibt, wo ganz viele Menschen, die vorher Industriearbeiter in den Vereinigten Staaten waren, heute arbeitslos sind oder irgendwie prekär beschäftigt. Das brachte für einen Teil des amerikanischen Großkapitals gleichzeitig den Vorteil, dass man sozusagen das Lohnniveau für die Arbeiter und kleinen Angestellten und so weiter und so fort in den USA gedrückt hat, was gleichzeitig zu größeren Profiten für die international agierenden Konzerne der Vereinigten Staaten führte. Das führt zu all den Verwerfungen, die wir kennen, also die Zahlen sind ja bekannt, also im Grunde ist der Durchschnittslohn für abhängig Beschäftigte in den Vereinigten Staaten in den letzten 25 Jahren nicht gestiegen. Die Hälfte der amerikanischen Haushalte ist nicht in der Lage, 1.000 Dollar von heute auf morgen zu mobilisieren, um irgendwie eine dringende Rechnung beim Dachdecker oder beim Arzt zu bezahlen und so weiter und so fort. Das ist der Hintergrund für dieses Wahlergebnis. Insofern ist aus meiner Sicht, wenn wir das in etwas größeren Zusammenhang stellen, dreierlei in den Blick zu nehmen. Wir sind gewissermaßen an einem Scheideweg, an dem drei verschiedene historische Zusammenhänge sich kreuzen. Das erste ist, das will ich nochmal erwähnen, ohne es weiter ausführen zu wollen, die Herrschaft der nordatlantischen Welt des weißen Mannes geht ihrem Ende entgegen. Also das Zeitalter, das mit der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus, der Eroberung Amerikas durch Spanien, Portugal, denn die Engländer, Franzosen und andere, begann. Nicht? Wenn man André Gunter Frank liest, weiß man, dass das Zentrum der Weltwirtschaft mindestens bis Ende des 18. Jahrhunderts, im Grunde, wenn man bestimmte Zahlen anguckt, bis ins erste Viertel des 19. Jahrhunderts, in Asien bzw. in China lag. Erst nachdem die Engländer Indien erobert hatten, nach dem Opiumkrieg und dadurch dann der Markt in den Opiumkriegen in China für Großbritannien eröffnet wurde, begann gewissermaßen der Aufstieg des europäischen industriell getragenen Kapitalismus. Dieser Zyklus geht jetzt zu Ende, wenn man sich die Zahlen anguckt. Jetzt wollen wir nicht über Ökologie und was das alles für das ökologische Gleichgewicht und so weiter bedeutet, diskutieren, sondern jetzt nur die Zahlen für die globale Wirtschaftsentwicklung, denn ist heute schon klar, China, Indien, Japan, die ASEAN-Staaten, Indonesien und so weiter zusammengerechnet, bringen heute schon ein größeres Wirtschaftsvolumen als die Europäische Union oder die USA. Es ist ja auch ein Irrtum mancher sich marxistisch nennender Ökonomen zu schreiben, die Industriearbeit verschwindet. Die ist natürlich nicht verschwunden. Die ist nur nicht mehr in Europa oder in Amerika, sondern die ist in China, in Indien, in Mexiko und so weiter und so fort. Das ist also der erste Zyklus, die Rückverlagerung des Zentrums der Weltwirtschaft nach Asien, insbesondere nach China. Und die Situation der Europäischen Union und der USA in dieser Weltwirtschaft ist die Folge dessen. Der zweite Zyklus ist der des Neoliberalismus, der unter Reagan, also dem amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan und der britischen Premierministerin Margaret Thatcher in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts eröffnet wurde, kommt offensichtlich auch an ein Ende. Nichts von dem hat sich erfüllt, was versprochen wurde. Also diese Vorstellung, also wir schaffen alle Regulierungen ab und dann geht es allen gut, ist natürlich völliger Quatsch. Die soziale Spaltung in allen Gesellschaften, auch in Deutschland, ist gestiegen. Deutschland ist aufgrund seines Exportmodells und seiner wirtschaftlich hegemonialen Position innerhalb der Europäischen Union in einer besonderen Lage, wenn wir uns die Arbeitslosenzahlen etwa angucken, dann stellen wir fest, dass Moment, jetzt muss ich mal gucken. So, die Arbeitslosenquote August 2016. In Griechenland 23,4%, Spanien 19,5%, Italien 11,4%, Portugal 11,0%, Frankreich 10,5%, Eurozone insgesamt 10,1%, Deutschland 4,2%. Also bei aller prekären Beschäftigung von Teilen der Arbeitenden in Deutschland, die wirtschaftliche Situation in diesem Lande ist immer noch besser als in allen anderen europäischen Ländern und kann sich, wenn dieses Exportmodell nicht mehr so funktioniert, rasch ändern. Und dann reden wir auch in Deutschland über Arbeitslosenzahlen von 5-6 Millionen und mehr. Das ist der zweite Zyklus. Der Zyklus des Neoliberalismus scheint sich seinem Ende zu nähern. Die ganzen Zauberlehrlinge, die da seit 2008, seit Ausbruch der Finanzkrise, Unmengen von Geld in die Finanzmärkte gepumpt haben, haben es nicht vermocht, eine Entwicklung der Realwirtschaft tatsächlich in Gang zu setzen, die zu einer dauerhaften Stabilisierung führt. Also nur eine Zahl. Jetzt wird ja gesagt, der Trump, der kann keine Wirtschaftspolitik machen. Mag sein, es ist problematisch. Nur muss man dabei berücksichtigen, die Präsidenten der USA 1 bis 43 haben Staatsschulden der Vereinigten Staaten insgesamt von etwa 10 Billionen Dollar angehäuft. Und der 44. Präsident nochmal 10 Millionen. Das heißt, die Hälfte der amerikanischen Staatsschulden, die der neue Präsident vorfindet, sind unter Obama gemacht worden, durch die Art und Weise, wie er meinte, klugerweise diese Weltfinanzkrise so handeln zu können, dass sie nicht zu einer Weltwirtschaftskrise wie 1929 folgende ausufert. Was die Langzeitfolgen dessen sein werden, wissen wir noch nicht. Der Draghi macht ja in Europa dasselbe mit den Folgen, das sind ja das, was wir hier merken, also Negativzinsen für die Kleinsparer, um mal Loriot zu zitieren. Die Versicherungen sind prekär, weil die entsprechenden Einnahmen nicht kommen und so weiter und so fort. Der dritte Zyklus, der jetzt offensichtlich an einem Ende ist, ist die unilaterale Zeit amerikanischer Machtentfaltung. ist offensichtlich an einem Ende angekommen. Nur hat Henry Kissinger, über dessen Rolle als Kriegsverbrecher kann man jetzt sagen, was man will. Gleichzeitig war er derjenige, der für Nixon den Vertrag zur Beendigung des Vietnamkrieges ausgehandelt hat und der natürlich nach wie vor einer der klügsten Analytiker im Sinne des amerikanischen Großkapitals ist. Henry Kissinger hat schon Anfang der 90er Jahre geschrieben, die Amerikaner müssen eine Realpolitik machen, wie die Europäer das schon seit Jahrhunderten tun. Es gibt keine unilaterale Weltordnung, die von Dauer sein kann. Bill Clinton hat sich daran gesonnen, dass er meinte, das sei so und er machen kann, was er will in der internationalen Politik. George W. Bush hat das Ganze dann auf die Spitze gebracht, indem er die Kriege in Afghanistan gegen Irak geführt hat, mit dem Ergebnis, dass in keinem dieser Kriege auch nur annähernd das erreicht worden ist, was diejenigen, die diese Kriege angezettelt, geführt und befohlen haben, vorher versprochen haben. Also wir können ja auch über die Bundesrepublik und die Bundeswehr in Afghanistan reden. Also Frauenrechte, Schulen für die Mädchen, Demokratie und so weiter und so fort. Es ist doch nichts erreicht. Das heißt, die Kriege, die dieser Spätimperialismus des 21. Jahrhunderts geführt hat, haben alle zu nichts geführt. Also wenn die Engländer 100 Jahre früher Südafrika erobert haben, hatten sie anschließend eine Kolonie, die sie ausbeuten konnten. Wenn die heute irgendwo hingehen, bleibt ein zerstörter Staat übrig. In Irak, in Afghanistan, in Libyen, in Syrien haben sie es versucht, da hat Russland dagegen agiert und deswegen ist da jetzt diese fürchterliche Kriegs- und Bürgerkriegssituation, mit der wir es zu tun haben. Wenn man schon 2012, bevor die wirklichen großen Auseinandersetzungen in Syrien begonnen hatten, bei den Genfer Vereinbarungen geblieben wäre, die man eigentlich zusammen mit Russland damals getroffen hätte, dann hätten wir schon seit 2013 dort spätestens eine Friedenslösung gehabt. Das wollte der Westen nicht, weil der Westen die Priorität auf Regime-Change gelegt hat. So, das sind also sozusagen die Prozesse, die international im Hintergrund stehen. Einige Menschen, die so immer schnell mit Internet und Facebook und Kommentarfunktionen von verschiedenen Texten unterwegs sind, haben schon vor Monaten geschrieben, wer Clinton wählt, wählt den Krieg. Nun mochte man das für zugespitzt halten. Es war aber nicht falsch. Sie hatte im Präsidentenwahlkampf ja schon angekündigt, sie will eine Flugverbotszone in Syrien einführen. Flugverbotszone in Syrien gegen den Willen Russlands und der syrischen Regierung heißt, dass amerikanische Streitkräfte über syrischem Territorium russische Flugzeuge abschießen müssten. So, nun ist Russland aber nach wie vor die zweite nukleare Macht. Alles, was wir am Ende des Kalten Krieges wussten, über gemeinsame Sicherheit, über gleiche Sicherheit, militärische Gleichgewicht und so weiter und so fort, das gilt weiter. Russland hat alle drei Komponenten seiner strategischen Nuklearwaffensysteme modernisiert in den letzten Jahren. Die landgestützten Raketen, die Atom-U-Boote und sie haben auch neue Bomber, die sowohl Mittelstreckenraketen als auch Lenkwaffen abschießen können, die in der Lage sind, das auch tatsächlich zu tragen. Das heißt, eine Eskalation von einem Konflikt zwischen den USA, / der NATO und Russland, muss in den Blick nehmen, dass er am Ende irgendwo bei der Atomkriegsgefahr landet. Und jetzt ist eins der Probleme, mit denen wir uns als friedenspolitische Aktivisten und Analytiker und Linke, die sich mit diesen Themen beschäftigen in Deutschland, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Also als dieses Weißbuch zur Bundeswehr verhandelt wurde, hat Frau von der Leyen so verschiedene Workshops und so weiter eingeladen. Die Partei, und das ist richtig, und die Fraktionen hatten beschlossen, da nicht hinzugehen, weil man konnte da reden, aber die haben trotzdem gemacht, was sie wollten. Ich bin da zweimal hingegangen, weil ich gucken wollte, was die diskutieren und was da für Leute sind, wie die sprechen. Und habe da auch mit jüngeren Offizieren geredet, also jetzt keine Truppenoffiziere, sondern so Major, Oberst, Leutnant, Oberst mit Stabsausbildung. Und habe mit denen über die Frage der Nichtführbarkeit eines Atomkrieges geredet. Da haben sie gesagt, das ist alles Quatsch, das waren Illusionen des vorigen Jahrhunderts. wenn die Russen da so ein bisschen Territorium verlieren, warum sollen die denn so verrückt sein, auf den Knopf zu drücken und den Atomkrieg auslösen und die ganze Welt vernichten, nur weil sie ein Stückchen Territorium verloren haben. Das heißt, alles das, was wir in den 80er Jahren, als alle, ich habe in der DDR auf dem Gebiet damals schon gearbeitet, alles das, was wir in den 80er Jahren am Ende des Kalten Krieges über die Nichtführbarkeit eines Atomkrieges und die gemeinsame und gleiche Sicherheit wussten, wird von Leuten, die heute in militärisch verantwortlichen Positionen sitzen, ignoriert. Und die glauben, dass sie 20, 25 Jahre später diese Logik der gesicherten Vernichtung außer Kraft setzen können, wenn sie nur forsch genug vorgehen. Da liegt eine ganz große Gefahr, auch was du gesagt hast, EU als Militärmacht. Professor Christian Hacke, das ist auch so ein Fossil des Kalten Krieges, war neulich in irgendeiner der Talkrunden im deutschen Fernsehen und redeteten da, wenn die EU dann jetzt militärisch aufrüstet, weil der Trump nicht mehr so richtig will, dann müssen wir, es geht um die Eskalationsdominanz. Wir, also der Westen, ohne die USA, muss dann die Eskalationsdominanz haben. Unter der Voraussetzung der Existenz der Atomwaffen und der Tatsache, dass Russland eine strategische Atommacht ist, welche Eskalationsdominanz wollen denn die Deutschen mit der EU in einem Konflikt mit Russland haben? Das ist doch abenteuerlich in höchstem Grade. Ja, wenn man manche Grüne reden hört, dann früher taten sie so, als seien sie sozusagen Kriegsdienstverweigerer. Wenn man die heute hört, würden sie am liebsten die Bundeswehr nach Stalingrad schicken. Das sind doch alles Vorstellungen, die mit der Realität in dieser Welt von heute nichts zu tun haben. So, und jetzt ist was ganz Komisches passiert. Willy Wimmer, der galt immer so als Rechtsaußen in der CDU, der war parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium unter Helmut Kohl, hat kürzlich bei dem russischen Sputnik News einen Artikel deponiert, indem er sagt, er, also Willy Wimmer, war im November 2015 nach Moskau eingeladen zu einer Konferenz und saß dann, so war das Protokoll, an dem Tisch von Putin. Und an dem Tisch von Putin saß auch der gerade frisch pensionierte amerikanische General Flynn. So, und Wimmer schreibt, die deutsche Außenpolitik hat diese Tatsache einfach ausgeblendet. Der Flynn ist jetzt gestern ernannt zum Sicherheitsberater von Trump. Der war, ich weiß nicht, im Frühsommer oder Spätfrühling oder so, also irgendwie so im Juni muss das gewesen sein, 3 Seiten Interview im Spiegel. Haben auch alle in Deutschland ignoriert. Da finden sich 3 Aussagen. Erstens, die außenpolitischen Jahre von George W. und Obama sind 16 verlorene Jahre. Die amerikanische Außenpolitik hätte schon vor 16 Jahren neu justiert werden müssen. Zweitens, wir müssen der Washingtoner Elite den Dolch ins Herz stoßen, um diese Änderung der Politik durchführen zu können. Da haben immer noch alle geglaubt, der Trump wird nicht Präsident, jetzt ist er gewählt. Jetzt muss man sich angucken, was ist denn da nun eigentlich angekündigt worden und womit ist zu rechnen. Also, erster Punkt, die amerikanische Administration wird sich wahrscheinlich, und jetzt ist alles das, was wir heute darüber reden, natürlich noch lautes Nachdenken, aber es gibt natürlich bestimmte Dinge, die schon deutlich waren. Die ersten Kommentare nach Trumps außenpolitischer Rede von April war, der hat keine Ahnung und das ist wirr. Das war überhaupt nicht wirr, sondern es ist America First gewesen. Das bedeutet Folgendes. Diese globalpolitische Rolle der Vereinigten Staaten, also so als weltimperiale Macht zu agieren und überall militärisch zu intervenieren, wo sie es denn gerne hätten, ist eine Kreation des 20. Jahrhunderts und eine Folge des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Also so richtig es war, historisch, dass Roosevelt die USA in den Krieg gegen Hitler-Deutschland geführt hat, haben die damals regierenden amerikanischen Demokraten aber gleichzeitig daraus abgeleitet, also die Auseinandersetzung zwischen den USA und Deutschland, wer dann sozusagen in die Nachfolge des britischen Empire tritt, ist jetzt entschieden, das sind wir, die USA, und jetzt ordnen wir die Welt neu. Das heißt, es waren amerikanische Demokraten, die diese Globalpolitik initiiert haben. Und es waren amerikanische Demokraten, die den Atomkriegswettlauf begonnen haben, Truman. Truman hat dann den Koreakrieg angefangen, Kennedy hat den Vietnamkrieg angefangen und war für die Kubakrise auf amerikanischer Seite verantwortlich. Und es waren amerikanische Konservative, die die Kriege beendet haben. Eisenhower hat den Koreakrieg beendet, Nixon und Kissinger haben den Vietnamkrieg beendet und die strategischen Abkommen mit der Sowjetunion geschlossen. Das waren die. Und insofern ist jetzt die Vorstellung, dass in der internationalen Politik die Demokraten die Guten und die Republikaner die Schlechten sind, überhaupt nicht durch die Geschichte belegt. George W. Bush war die Ausnahme, weil zu dessen Entourage diese ganzen Neokonservativen gehörte, die zum Teil unter Einflüsterung ehemaliger Trotzkisten litten und meinten, wenn man jetzt die trotzkistische Weltvorstellung, also wir machen die Weltrevolution und dann beglücken wir alle und der allgemeine Frieden herrscht, wenn man jetzt an die Stelle der Weltrevolution die Weltmacht USA setzt, dann herrscht der Frieden für alle. Das waren die Leute, Kagan und Frau Newland, die gehören alle zu diesem Netzwerk. So, die sind erst dann bei Bush gewesen und ein Teil von denen hat auch Obama übernommen. Und insofern hat Obama eigentlich in dieser entscheidenden Frage, ob die USA weiter diese Interventionspolitik machen oder nicht, im Grunde weiter in der Tradition gestanden, wie sie seit 1945 steht. Unter Trump gibt es die Möglichkeit, dass das auf der strategischen Ebene anders werden könnte. Also das Bestreben, mit Russland Vereinbarungen zu treffen, zu einer Entspannung der Beziehungen führen im Nahen Osten. Er hat definitiv in seiner Rede gesagt, die Vorstellung, in Ländern die Demokratie einführen zu wollen, die diese Demokratie weder historisch, also die weder historische Voraussetzung für diese Demokratie haben, noch willens sind, sie anzunehmen, ist eine falsche Politik und muss sofort beendet werden. Das heißt, es ist die Rückkehr zur Interessenpolitik der USA. Und dazu gehört dann natürlich auch, dass er sagt, naja, also NATO muss man erst mal gucken, das ist ein Bündnis aus dem vorigen Jahrhundert und was wir damit noch wollen, werden wir sehen. So, und dann haben natürlich sofort alle aufgeschrieben, praktisch heißt das, für den Fall, dass, ich sage das ja mal etwas zugespitzt, dass die estnischen oder polnischen Nationalisten weitere Konflikte mit Russland anzetteln, stehen amerikanische Truppen für diese Konflikte nicht zur Verfügung. Das ist die Aussage. Und insofern kann natürlich Frau Merkel mit Obama und einigen anderen Experten hier aus EU-Ländern jetzt natürlich reden, was sie will. Die amerikanische Verfassungsordnung ist so, dass solche Vereinbarungen des scheidenden Präsidenten den künftigen nicht binden. Insofern war das jetzt Protokoll und nettes Goodbye und sonst nichts. Es gibt natürlich andere Bereiche, wo die Trumpsche Politik wahrscheinlich auch für die Linke problematisch sein wird. Also es gibt eine definitive Identifikation mit Israel und Unterstützung der israelischen Positionen. Also Zwei-Staaten-Lösung dürfte mit einer Trump-Administration der Geschichte angehören und Netanyahu kann noch mehr als bisher schon machen, was er will. Es wird am Ende, wenn die Prioritäten tatsächlich so aussehen, wie das im Moment den Anschein hat, also die Wahrscheinlichkeit eines Schießkrieges gegen Russland abnehmen, aber die Wahrscheinlichkeit eines Wirtschaftskrieges gegen China wird größer. Und das trifft dann aber, wenn die USA Schutzzölle einführen wollen, nicht nur Mexiko und China, sondern natürlich auch das Exportmodell Deutschland. Und insofern ist einer der Gründe, weshalb die politisch Verantwortlichen in dieser Bundesrepublik Deutschland jetzt so verunsichert sind, genau diese Frage. Und insofern ist der interessante Punkt, der sich nicht beantworten lässt, ob unter dem inzwischen erreichten Ausmaß der Globalisierung in der Welt es überhaupt noch möglich ist, eine solche Wirtschaftspolitik zu machen. Also was Trump machen kann, ist, er kann sozusagen durch ein Bauprogramm, das hat er ja schon angekündigt in seiner Siegesrede, also Straßen, Brücken, Eisenbahnen und so weiter zu modernisieren. Also der Letzte, der da richtig investiert hat, war Eisenhower. Seitdem haben die immer irgendwie von der Substanz gelebt. Also da, mit so einem Bauprogramm kann man natürlich sehr viel erstmal bewegen, sowohl was Kapital anbetrifft, als auch Arbeitsplätze schaffen im Lande und so weiter und so fort, weil man braucht ja dafür auch einen Haufen Zulieferer aus der Stahlindustrie, Zement und. Was ebenfalls geht, und das ist ja auch schon angekündigt, die Rüstungsproduktion soll weiterentwickelt werden. Meine, da hat es ja unter Obama im Grunde kein Umsteuern gegeben. Der hatte ja angekündigt, für den Frieden und für die Welt ohne Atomwaffen zu sein. Tatsächlich hat die Obama-Administration die Modernisierung der strategischen Atomwaffen der USA bis 2060 unterschrieben. Also insofern muss Trump da gar nichts Neues machen. Aber es gibt einige Punkte, wo man nochmal genau gucken muss, was das bedeutet, die der Flynn auch in diesem Interview angedeutet hatte. Also weniger klandestine Operationen mit Drohnen und unter der Verantwortung der CIA, sondern wenn dann irgendwo Konflikte auszutragen sind, dann müssen das die amerikanische Armee und die Marine machen und so weiter. An welchen Stellen, wo und wie und warum, wird sich zeigen. Aber ihr meint es jedenfalls nicht, der große Krieg gegen Russland. Und auch nicht gegen China, das hat übrigens Trump auch gesagt, dass also in die südchinesischen Inseln nicht interessieren. Also die werden keine militärischen Konflikte mit den Chinesen da irgendwo in den Meeren anzetteln. Aber die Frage mit dem Wirtschaftskrieg ist dann natürlich eine übergeordnete Größenordnung für die Gesamtpolitik, wo man gucken muss, was daraus insgesamt noch folgt. So, wir sind damit also in einer Situation, wo sich vieles wahrscheinlich ändert. Vielleicht werden maßgebliche Kreise des amerikanischen Großkapitals das Ganze auch wieder irgendwie einzufangen versuchen. Das wird auch von den Personalentscheidungen abhängen. Auf jeden Fall ist das jetzt eine Situation, wo sich möglicherweise vieles verändert. Was mich am meisten verwundert hat, ist, dass die Bundesrepublik Deutschland, also die offizielle, darauf nicht vorbereitet war. Also sowohl die Medien als auch die Politiker, Herr Röttgen, haben erklärt, damit haben wir nicht gerechnet. Und wir wissen nichts. Also da kann ich jetzt als früherer DDR-Mensch nur sagen, also bei komplizierten amerikanischen Wahlen, also wie 1976, als Gerald Ford gegen Jimmy Carter verloren hat, oder 1980, wo Carter gegen Reagan verloren hat, waren auch so Wahlen, wo man vorher nicht genau wusste, wie die ausgehen. Da haben in der kleinen, übel beleumdeten DDR die USA-Experten zwei Studien geschrieben. In der einen stand, der eine gewinnt, warum hat der gewonnen und was folgt daraus für die internationale Politik? Und in der anderen stand, der andere hat gewonnen, deshalb hat er gewonnen und was folgt daraus für die internationale Politik. Das wurde im Institut in zwei Kuverts getan und die wurden zwei Tage vor der Wahl im Panzerschrank des Direktors verstaut. Nach der Wahl wurde das eine Kuvert im Außenministerium der DDR abgegeben, das andere vernichtet. Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland hatte jetzt nur ein Kuvert. Und das ist eine Geschichte, die mich natürlich nur völlig verschreckt, weil Herr Steinmeier, der ja nur eigentlich der oberste Diplomat sein soll, hat ja auch dem Trump nicht gratuliert. Das ist einfach ungehörig, das macht man nicht. Selbst wenn man den anderen da nicht leiden kann, zumal wenn es die Supermacht ist, mit der man eigentlich verbündet ist. So, also wir werden gegenwärtig im außenpolitischen Bereich in dieser Bundesrepublik von Dilettanten geführt und das ist möglicherweise auch eine nicht zu unterschätzende Gefahr, weil viele falsche politische Entscheidungen aus einer falschen Perzeption folgen, also aus einer falschen Lageeinschätzung folgen, dann aber auch falsche Schlussfolgerungen zur Folge haben. Und eine davon ist dann, wir müssen jetzt die Bundeswehr irgendwie kriegsfähig machen, um gegen Russland vorzugehen oder so, was abenteuerliche Ideen sind, denen man schon sozusagen im Stadium der Entstehung sehr dringend entgegentreten sollte. Ich fange mal mit der Beraterfrage an. Also als Abraham Lincoln nach Washington kam, war der im Grunde auch wenig vernetzt und ziemlich alleine und musste dann gucken, wie er eine Regierungsmannschaft zustande kriegt. Trotzdem hat er die USA in diesem Bürgerkrieg geführt und die Union erhalten. In seiner Regierung haben übrigens auch Politiker gearbeitet, die der Demokratischen Partei, also der gegnerischen Partei, angehörten. In der Regierung von Roosevelt waren auch Republikaner. Also insofern wird man, wenn man eine solche Regierung in den USA zusammenstellt, immer Leute haben, die alle irgendeine Biografie haben und die vorher irgendwas anderes gemacht haben. Entscheidend ist, was die jetzt machen und warum. Aus der Tatsache, dass jetzt mal zwischendurch gemeldet wurde, dass Kissinger bei Trump war, habe ich entnommen, dass sozusagen dessen Perspektiven im Sinne dieser Realpolitik möglicherweise in diese Entscheidungsfindung eingehen werden und dann werden wir sehen. Was die Atomwaffen anbetrifft, Ja, na gut. Das ist natürlich zunächst mal eine abenteuerliche Aussage, ob sie tatsächlich verifiziert wird, gewissermaßen durch Einsatz, halte ich für sehr fragwürdig. Also insofern ist das sicherlich einer von den Sätzen, die nicht wirklich ernst zu nehmen sind. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Gleichzeitig steht natürlich im Hintergrund, dass aus dieser pro-israelischen Position heraus es natürlich eine Skepsis gegenüber dem Atomdeal mit Iran gab in der Trump-Truppe. Und da gab es ja immer die Vorstellung, die schon die Israelis hatten, man müsste diese tief verbunkerten iranischen Atomanlagen zerstören. Das geht nur mit bunkerbrechenden Waffen nach meiner Kenntnis, die mit konventionellen Systemen bei der Tiefe, um die es da geht, nicht mehr zu machen sind. Also das wäre zum Beispiel so eine Variante. Da ginge es dann also nicht um sozusagen einen offensiven Atomkrieg gegen irgendjemanden, sondern um einen solchen Einsatz, der natürlich für sich genommen äußerst problematisch wäre. Wenn er dem Kissinger folgt, wird es keinen neu angezettelten Konflikt der USA mit Iran geben, sondern man wird sich auch irgendwo treffen. Plan B, naja, das Problem besteht darin, es handelte sich bisher um eine Globalstrategie, also dieses altmodische Wort für die amerikanische Außenpolitik von Roosevelt bis Clinton bzw. George W. Würde ich doch schon gerne weiter benutzen, um eine Globalstrategie, die immer auch Militärinterventionen im Sinne dessen, was man als amerikanische Politik verstanden hat, einbegriffen hat. Wenn ich sage Interessenpolitik, meint das ein engeres Interessenverständnis. Also die USA als Staat, jetzt nicht sozusagen, es gab ja schon wieder irgendwelche so eine postmodernen Theorien, die dann meinten, dass also sozusagen im Sinne dieser irrwitzigen Empire-Vorstellung von Negri und Hart, ne, also der Imperialismus verschwindet und die ganze Welt ist dann sozusagen eine Empire Gesamtkonstruktion und die USA als Staat sind dann gewissermaßen der militärpolitische Garant für diese Vorstellung. Das hat nie gestimmt und das stimmt jetzt natürlich noch weniger. Und der entscheidende Punkt ist der, wer mal dieses alte Buch von Paul Kennedy, 1987 erschienen, Paul Kennedy, Aufstieg und Fall der großen Mächte, dann ist völlig klar, dass es immer einen Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Kraft und militärischer Macht gibt für große Mächte. Und es gibt keine, in der ganzen Geschichte hat es nie eine Macht gegeben, die militärisch stark blieb, während ihr wirtschaftlicher Unterbau schwächer wurde. So, das stimmte für die USA schon vor 15 Jahren. Das wollte man dort aber nicht zur Kenntnis nehmen. Wenn man jetzt zur Kenntnis nimmt, dass das so ist, und dass man sich nur noch um seine eigenen Interessen im engeren Sinne kümmert und nicht nur um irgendwelche idealisierten Weltinteressen, wo Obama ja auch wieder gesagt hat, also wir müssen die Werte und Ukraine und der Putin verstößt gegen die Werte und so weiter und so fort. Da wurde ja immer gesagt, also Putin ist der Bösewicht, der macht altmodische Geopolitik und der Westen vertritt nur die Werte. Da wurde völlig ausgeblendet, dass es sowohl die Europäische Union als auch die NATO natürlich in erster Linie geopolitische Gegebenheiten sind. Ne? Bei der einen ist die USA im Zentrum, bei der anderen Deutschland. So, und wenn man die Ukraine also aus dem Einflussbereich Russlands rausholt, um die hier rüberzuziehen, ist das ein geopolitischer Vorgang, der wird mit Werten verbrämt. So, und jetzt sagt der Trump, diese Werte interessieren mich nicht, diese ganze Interventionspolitik zum Regime Change hat noch nie was gebracht und das beenden wir. Das meine ich mit einer Interessenpolitik im eigentlichen Sinne. Was daraus für die NATO folgt, wissen wir noch nicht. Also die eine Variante ist, alles bleibt wie es ist, aber die anderen sollen gefälligst ihre 2% bezahlen. Das würde in Deutschland bedeuten, den Rüstungshaushalt auf 60 Milliarden, glaube ich, etwa zu erhöhen. Dann haben wir natürlich ein wichtiges Feld, dass man sich auseinandersetzen muss und wo völlig klar ist, dass alles das natürlich deren ohnehin schon prekären Sozialhaushalten in diesem Lande weggenommen werden muss. So, das ist die Frage, die ich als gelernter Außenpolitiker an der Stelle stelle, ist aber die, wenn man Militär hat, muss man ja irgendeinen Zweck dafür haben. Ich sehe keinen Zweck, den diese Bundesrepublik Deutschland mit militärischen Mitteln irgendwo real umsetzen könnte, sinnvollerweise. So, also deswegen ist ja diese Beunruhigung sowohl der Atlantiker in Deutschland als auch derjenigen, die im Baltikum oder in anderen osteuropäischen Ländern in diese NATO reingegangen sind, sozusagen mit einer von vornherein antirussischen Attitüde und die jetzt natürlich irgendwie das dumpfe Gefühl haben, dass das so nicht aufgeht, wie sie sich das mal dachten. Anti-Establishment-Wahlen, also die außenpolitischen Analytiker, die den Trump zu Anfang für ungebildet, uninformiert und so weiter erklärt haben, sind, wenn man jetzt die damaligen Kommentare jetzt aus dem Sommer alle nimmt, Spiegel, Online, Frankfurter Allgemeine und so weiter, das war immer davon ausgegangen, dass diese westliche Globalpolitik einschließlich Interventionismus unhintergehbar ist. Also das bleibt so festgeschrieben. Und jetzt muss man sich natürlich, wenn man sich die Biografien anguckt, auch davon ausgehen, dass alle außenpolitisch agierenden Politiker, Analytiker, Medienmenschen und so weiter und so fort in dieser Bundesrepublik Deutschland in diesem Sinne erzogen worden sind. Also diese pro-amerikanische Haltung seit den ersten sozusagen Bildungsprogrammen für junge Deutsche nach 1955 und so, war immer eine Erziehung dieser deutschen Elite, und das hat man auch absichtlich von vornherein so betrieben, im Sinne dieser Roosevelt-Truman'schen Weltstrategie. Da ging es nicht um Freundschaft mit Amerika im eigentlichen Sinne, die gab es dann auch, sondern da ging es immer um eine politische Positionierung. Ne? Also jedes Imperium erzieht seine Föderaten und deren Vertreter in ihrem Sinne. Ne? Das haben die Römer so gemacht, das hat die Sowjetunion so versucht und die Amerikaner haben es auch versucht. Ne? Aber schon bei Arminius ging es schief und es kann in anderen Fällen auch schief gehen. In diesem Sinne ist das eine Anti-Establishment-Wahl. Ob die Bestand hat, werden wir sehen. Ich hoffe, die schützen den genug, dass dann nicht irgendwer noch vor dem 20. Januar den sozusagen aus dem Verkehr zieht und dem Herrgott überantwortet und dann kommt Herr Pence. Der hat natürlich so ein Profil wie alle anderen, die da in Washington auch rumlaufen. Die Freihandelsabkommen, also TTIP, hat ja selbst die Europäische Kommission erklärt, wir haben das jetzt mal in den Gefrierschrank gelegt. Frau Merkel hat jetzt mit Obama nochmal gejammert, sie würden es doch gerne haben, aber das ist Obama nicht mehr vergönnt, das zu tun. Also TTIP liegt offensichtlich erstmal auf Eis. Das Pazifische Abkommen ist, wenn ich das richtig sehe, in den USA auch noch nicht so richtig ratifiziert. Das kann man einfach dadurch lösen, indem man es nicht ratifiziert. So, ansonsten hat Trump gesagt, er will das NAFTA-Abkommen aufheben. Da kann man sagen, das geht nicht, weil das ist ein geltender Vertrag. Aber wenn die stärkste der Mächte in diesem Verbund, also das ist das nordatlantische Abkommen mit Kanada und Mexiko, wenn die USA sagen, das gilt ab morgen nicht mehr und wir suspendieren das, dann ist das suspendiert. Also was soll Kanada denn dagegen sagen? Also das wird nicht funktionieren. Also insofern bin ich durchaus der Meinung, dass offen ist und man muss gucken, was sich davon umsetzen wird und was nicht. Wie gesagt, der größte Einwand, und das ist das, wozu wir heute wirklich noch nichts wissen, ist der Punkt, ob die weltwirtschaftlichen Verflechtungen und die realen Globalisierungsprozesse inzwischen so weit sind, dass auch eine Volkswirtschaft von der Größe der USA das nicht mehr einseitig zu seinen nationalen Gunsten verändern kann oder nicht, dass die Globalisierung an sich hintergehbar ist, was ja Frau Merkel gerade wieder gesagt hat, anlässlich des Obama-Versuches, ist falsch. Also ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, bloß der Grad der Globalisierung war unter anderen technischen und weltwirtschaftlichen Bedingungen vor dem Ersten Weltkrieg in einer Höhe, wie das erst in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, also nach dem Ende des Kalten Krieges, wieder erreicht worden ist. Und dazwischen stand eine Zeit von Autarkie, wirtschaftlicher Blockbildung, Abschottung und so weiter und so fort. Wenn der Euro jetzt zerfällt, weil Deutschland eine falsche Hegemonialpolitik gemacht hat, dann werden wir ganz schnell sehen, wie das aussieht, wenn die nationale Abschottung wieder stattfindet und jeder seine Tasche an der Grenze offen machen muss, damit die Zöllner da reingucken können und so weiter und so fort. Also das steht uns möglicherweise auch innerhalb der Europäischen Union bevor, wenn das so weitergeht, wie es im Moment aussieht. Das ist in weltwirtschaftlichen Größenordnungen natürlich auch möglich. So, dann wäre sozusagen diese America First Politik von Trump ein Moment eines solchen allgemeinen Zerfallsprozesses, dass dieser Globalisierungsprozess offensichtlich wegen seiner sozialen Verwerfung in allen entsprechenden Ländern nicht dauerhaft tragfähig gewesen ist. Dann müssen wir aber über die Perspektiven des Kapitalismus diskutieren, das ist aber dann nun nicht ein friedenspolitisches Thema. So, und an der Stelle sage ich dann, wenn die USA das NAFTA-Abkommen suspendiert haben, dann kann die EU natürlich NAFTA-mäßig mit Kanada machen, was sie wollen. Es hat dann keine Auswirkungen auf die weltwirtschaftlichen Beziehungen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten. Und ich meine, andere Dinge laufen ja schon längst. Also Frau May und das Trump-Team haben ja schon längst vereinbart, dass Großbritannien ein Freihandelsabkommen mit den USA schließen will. Also insofern muss man erst mal gucken, was da noch so rauskommt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.